dabei sein, eure Bibeln aufzuschlagen im Psalm 1. Ihr merkt vielleicht heute Morgen, werde ich hier oben vielleicht mich viel hin und her bewegen, weil es gibt hier keinen Platz. Und die Kanzeln müssen eigentlich gemacht werden, dafür, dass man predigen kann. Das heißt, man braucht Platz. Ich danke Nathan Gibbs, der Praktikum in der Gemeinde macht. Und ich habe mir die erste angehört und sie war sehr gut. Bitte betet weiter für ihn, während er studiert und sich vorbereitet auf seinen Dienst, lernt und studiert. Psalm 1. Das wurde auch schon der Psalm, der die Tür bewacht, genannt. Warum? Weil es der erste Psalm ist. Der Psalm, der das Buch der Psalmen beginnt, aber auch, weil er die ganzen Psalmen einführt, weil er eine Einführung ist in das Buch der Psalmen sozusagen für Gottes Volk. Was ist der Sinn denn? Dass wir glücklich sind und treu Gottes richtig. Wenn das aufpasst auf die Gemeinde, dann finden wir dort viele Plätze. Welche Plätze finden wir dort? Wir finden in Psalm 1 am Anfang glückselig der Mann, der nicht, und am Ende glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Ich habe hier gerade ausgezählt, ich verstehe gerade nicht, was nichts sagt. Psalm 1 hat eine poetische Struktur, wie so viele der Psalmen, und die ist nicht nur zufällig, sondern er möchte darauf hinweisen, was der Psalm sagt. Dadurch wird durch die Struktur verschärft. Das heißt, wir haben hier zwei Verse und dann wieder zwei Verse und dann wieder zwei Verse, die verbunden sind. Und es gibt so eine Art Bogen, eine chiastische Struktur, wo die beiden inneren Verse eine besondere Bedeutung haben. Der Psalm ist, da geht es die ganze Zeit um Kontraste. Er stellt Dinge gegenüber. Im Psalm Vers 1 und 2 den Gerechten und den Ungerechten, den Gottlosen. Wenn wir so etwas hören, dann denken wir oft, ja, was bedeutet das? Weil unsere Kultur würde vielleicht heilig als irgendwie streng oder ernst bezeichnen. Der vielleicht irgendwie heilig ist und gerecht, aber keinen Spaß macht. Der lacht nie, er ist immer nur streng und hart. Aber die Botschaft der Bibel über Heiligkeit ist sehr anders. Könnte nicht anders sein. Heiligkeit, die ist gleichbedeutend mit Freude im Herrn. Und diese Verse machen das deutlich. Ich möchte hier drei Punkte direkt aus der Struktur des Psalms nehmen. Erstens, heilige Freude. Verse 1 und 2. Heilige Freude. Verse 3 und 4. Heiliges Leben. Heiliges Leben. Verse 3 bis 4. Und Verse 5 und 6. Heilige Bestimmung. Heilige Freude, heiliges Leben, heilige Bestimmung oder Zukunft. Lasst uns das Wort Gottes lesen und dann beten wir noch und öffnen es gemeinsam. Das ist Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn Und über sein Gesetz sinnt, meditiert Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Das ist Gottes Wort. Möge er seine Wahrheit zu unserem Herzen und Gedanken hinzufügen und uns dadurch ermutigen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir haben deine Stimme gehört, die seit aller Ewigkeit und durch tausende von Jahren hindurch, durch biblische Geschichte hindurch, uns an uns klopft und die uns heute Morgen sagen möchte, wie wir leben sollen und uns unsere große Notwendigkeit, uns, dass wir zu Christus wenden müssen, uns zeigen möchte. Vater, hilf uns, bitten wir dich. Bitte hilf uns, dein Wort zu hören und es aufzunehmen, anzunehmen. Bitte habe du deinen Weg in uns, wir bitten in Jesu Namen. Amen. Glückselig der Mann. Wenn ihr das Wort glückselig oder gesegnet hört, dann denkt ihr vielleicht an andere Stellen aus der Bibel. Vielleicht hört ihr das, die Stimme von Jesus in den Seligpreisungen. Glückselig, glückselig, glückselig. Und immer wieder redet Jesus darüber, was es bedeutet, ein gesegneter, ein glückseliger Mann zu sein. Aber was bedeutet das? Das Wort, das hier übersetzt wurde, glückselig auf Deutsch, könnte auch mit am glücklichsten übersetzt werden. Ein Kommentator sagt, dass die Bedeutung des hebräischen Wortes ist, so glücklich, dass nichts daran rütteln kann. Was für ein wunderbarer Anfang. Dieser Psalm, in dem geht es um Glücklichkeit. Oder genauer gesagt, zeigt es, dass das ganze Buch der Psalmen, dass alle diese Psalmen, alle diese Gebete, dass sie sogar die Klagepsalmen, dass sie eigentlich in ihrem Kern haben, dass wir ein glückseliges Volk in dem Herrn sind. Das ist es, wo es anfängt. Glücklichkeit, Glückseligkeit. Und wenn ihr es weitergeht, dann schreibt ihr, was es bedeutet, glückselig zu sein. Aber es ist vielleicht nicht das, wie du oder ich es schreiben würden, wenn wir etwas über Glückseligkeit schreiben müssten. Er sagt uns, was es bedeutet, glücklich zu sein, indem er uns beschreibt, was ein glückseliger Mann nicht tut. Wir haben drei Gruppen von Dingen, die der glückselige Mann nicht tut. Der glücklichste Mann, was tut er als erstes nicht? Er wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Zweitens, der nicht steht auf dem Weg der Sünde. Und drittens, er sitzt nicht auf dem Sitz der Spötter. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, Pastor, ich höre die drei, aber was soll das? Er geht nicht, er steht nicht, er sitzt nicht. Er nimmt nicht den Rat, er ist nicht auf dem Weg, er sitzt nicht auf dem Sitz. Er verkehrt nicht mit den Bösen, noch mit den Sündern, noch mit den Spöttern. 3x3. Durch drei dreimal drei Dinge beschreibt er hier die Art und Weise, wie der glückselige Mann lebt. Ich möchte nicht alle Zeit hierfür benutzen, um das genauer anzuschauen, aber ich möchte doch euch zeigen, wie es hier einen Rhythmus gibt und auch eine Steigerung. Stellt es euch vor, wie drei Stufen, die weiter nach unten gehen. Und nicht nur einfach irgendwo hin, sondern in eine Gruft, drei Schritte hinunter auf den Stufen zu einer Gruft, wo es Särge und Tote sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er nicht gefunden wird, das zu suchen, was gottlose Lehren oder Sünde oder ihr Lehrer lehren. Seine Ohren sind nicht skeptisch, die ganze Zeit nach etwas suchen, wo sie sagen können, oh, das hört sich aber interessant an, das könnte ja falsch sein. Nein, er hört nicht die ganze Zeit auf solche Dinge und er ist nicht bestrebt danach, das zu hören. Seine Ohren sind geschlossen für solche falschen Ratschläge. Worte, die mit Gift gefüllt sind, sie dringen nicht in seine Ohren ein. Er ist ein Mann, der sich beschützt. Und dann die nächste Stufe, von dem Laufen zum Stehen. Es ist nicht so, dass er schneller läuft, sondern dass er langsamer läuft. Er läuft zuerst und dann hält er an. Er hält an in dem Matsch des Rates der Gottlosen sozusagen. Er hält dort nicht an. Manche Übersetzungen sagen über diesen Teil, dass er nicht steht auf dem Weg der Sünde, das sagen sie, dass es um den Lebensstil geht. Wie ewig. Er hört nicht der falschen Lehre im ersten Teil und im zweiten, er nimmt es auch nicht an als seinen Weg. Er geht nicht weg auf einen Weg, das nichts mit Gott zu tun hat. Er bewahrt sich und er sitzt nicht auf dem Sitz der Spötter. Derek Kidner sagt darüber, über dieses dreifache Rad, Weg, Sitz, da sagt er, dass es sein Denken ist, dann sein Glauben und seine Zugehörigkeit, dass sie alle in der Hand des Herrn sind. Sie werden nicht, er übergibt sich nicht irgendeiner Lehre der Menschen. Ja, bleibt nahe bei Gott. Und eins, was man immer und immer wieder sagen kann, er ist glücklich, am glücklichsten, weil er nicht gefangen ist im Denken oder im Glauben oder in der Zugehörigkeit von einem gottfernen, gottlosen Lebensstil. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, obwohl es vielleicht dem Fleisch für den Moment glücklich erscheint, aber werden dich nicht und können dich nicht für immer glücklich machen. Es geht vielleicht für einen kurzen Moment, aber nicht auf Dauer. Und hier ist diese schlimme Wahrheit, dass die Sünde sich ausbreitet, zunimmt. Es ist zuerst nur in dem Kopf und dann geht es auch in das Herz. Du bist nicht am Laufen, sondern am Stehen und dann am Sitzen. Du bist dann in der Mitte. Vor aller Welt, alle können das sehen, dass du dort mitsitzt, unter ihm sitzt, als ob es dein Herr ist. Es nimmt Wohnung in deinem Herzen. Das Zeugnis von Psalm 1 ist es, dass wenn du wirklich glücklich sein möchtest, dann sind das nicht Dinge, die du tust, sondern das, was in Vers 2 steht. Also auf so wunderbare Art, was der gesegnete Mann tut, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Lasst es nicht eure Aufmerksamkeit überwinden. Denn schaut nicht weg, geht nicht daran vorbei. Seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Seine Freude, seine Gefühle, sein Herz ist mit dabei bei dem Gesetz des Herrn. Manche Menschen haben gefragt, und das ist eine gute Frage, die sie stellen. Meint es nur die 10 Gebote, das moralische Gesetz? Und ich würde sagen, ja, es bedeutet das, aber es bedeutet nicht nur die 10 Gebote. Nein, es hat alles das, was das Alte Testament die Tora nennt, die mindestens die 5 Bücher Mose, alles das, was Gott sagt, was die Bibel offenbart über das, was Gott sagt. Ihr müsst diesen Vers in diesem Kontext lesen, dass der gesegnete Mann, der glückselige Mann, dass er seine Lust daran hat, den Herrn zu kennen, so wie er sich selbst der Welt offenbart. Gott offenbart sich sein Herz in den moralischen Gesetzen, in den 10 Geboten. Er sagt, was er gerecht findet und er offenbart seine Liebe und seine Gnade durch das, was er tut und durch das, was er sagt, dass er die Menschen nicht tötet in dem Moment, in dem sie sündigen, sondern dass er sich ihnen nähert und sie pflegt und nährt und lehrt und unter ihnen wandelt und im Haus des Zeugnisses in der Bundeslade wohnt und mit ihnen ist in Ägypten, in der Gefangenschaft und dann auch unter ihnen ist in der Wolke. All das möchte er in ihre Herzen einprägen. Er streckt seine Hand über sie aus, voll Rettung. Und er gibt dann am Schluss einen, den er sterben lässt an seiner Stelle. Der Mann ist glückselig, der seine Lust hat an seinem Gott. Und ich liebe es, was er in dem zweiten Teil von Vers 2 sagt. Und über sein Gesetz sinnt oder meditiert, nachdenkt Tag und Nacht. Ich möchte euch ein kleines Illustration davon geben. Das ist natürlich nicht perfekt. Ich denke da an einen jungen Mann vielleicht, der am Anfang seines Lebens ist und etwas genießt. Ein junger Mann oder eine junge Frau. Oder eine ältere Frau oder ein älterer Mann. Es ist eigentlich egal. Über etwas nachzudenken und es zu genießen. Ich habe den Anfang falsch verstanden. Es geht darum, jemand anders zu lieben und ihn zu genießen, in dem, was man sieht von ihnen, wenn man einfach sie beobachtet, in all dem, was sie tun, wenn sie künstlerisch tätig sind oder singen oder irgendwas Schönes tun. Alles, was man sieht, ist wunderbar in seinen Augen. Man kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Es überwältigt einen, diese Liebe, die man zueinander hat, diese Liebe zu der anderen Person. Es gibt etwas davon, finden wir hier wieder. Der glückselige Mann hat seine Lust an seinem Gott und er kann einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken. Sein Herz, seine Gedanken sind die ganze Zeit ausgestreckt zu ihm hin. Wenn er aufsteht, denkt er an den Herrn. Und so ist die Frage: Was ist heilige Freude? Wie kann ein Mensch wirklich glücklich sein? Es ist dadurch, dass er sein Herz hingibt, um Gott, um seine Lust an Gott zu haben, sich an Gott zu erfreuen. Wenn du Gott liebst, dann liebst du jemanden, der es wirklich verdient und der niemals es nicht verdienen wird. Wir haben jeden Grund, ihn zu lieben, jeden Grund. Grund, ihn zu lieben, weil er uns so reich segnet und beschenkt. Niemand anders hat verdient diese Liebe von uns. Niemand anders wäre diese Liebe wert. Wenn wir jetzt weitergehen zu Vers 3 und 4, dann leben wir diese Darstellung von einem heiligen Leben. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Der gesegnete Mann ist am Leben. Es ist dieses erste wunderbare Zeugnis. Wird nicht beschrieben als irgend so ein Liebender, der überwältigt ist von Liebe, sondern er wird beschrieben als einen Baum. Er wird beschrieben wie eine Metapher. Also das zeigt auf etwas. Natürlich ist er kein Baum, aber er wird beschrieben als ein Baum. Warum? Er ist kein wilder Baum. Das ist nicht wie so ein Ladungsbaum, der durch ein Eichhörnchen in den Boden gepflanzt wird. Nein, sondern er ist ein Baum, der zu einem Gärtner gehört. Jemand, der ihn eingepflanzt hat mit einem Sinn, der diesen wunderbaren Baum genommen hat und ihn genau dort hingepflanzt hat, wo er es wollte. Wenn er ein Baum ist, dann ist er ein Baum in den Händen eines sehr mächtigen Gärtners. Er ist nicht ein Baum, der niemand gehört, sondern dort, wo er hingepflanzt ist, ist wunderbar und gut und mit einem Plan, mit einem ewigen Plan. Und wo wird er gepflanzt? An Wasserbächen. Wir haben in Deutschland genug Regen, sodass es für Bäume nicht einen Bach oder mehrere Fläche sogar braucht, um zu wachsen. Weil hier gibt es genug Regen. Die Bäume können wachsen. Aber hier wird es beschrieben, ein Baum, der an Wasserbächen stehen muss, er lebt in einem trockenen Land. Und der Gärtner, der pflanzt ihn in der Nähe von Wasser. Weil das, was Bäume tun, wenn sie an Wasser gepflanzt sind, dann werden sie Wurzeln nach unten und nach außen in die Breite bauen, weil sie das Wasser brauchen und weil sie Stabilität brauchen. Er ist ein Baum an Wasserbächen gepflanzt in einem trockenen Wüstenland. Wenn ihr an die Bibel denkt, dann ist es klar, warum das so an das Volk Israel in der Wüste denkt, dann ist es klar, warum es so gesagt wird. Er ist aber nicht dort gepflanzt, damit er Schatten bringt oder damit er einfach schön aussieht, weil er da steht, sondern er ist ein Fruchtbaum. Er soll Frucht bringen. Er soll seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Und er ist in der Saison. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe in der letzten Zeit viel gelernt über Pflanzen. Wenn man sie zum falschen Zeitpunkt pflanzt, muss man sie zur falschen Zeit. Wenn man Pflanzen zur falschen Zeit pflanzt, dann bringen sie zwar Frucht, aber dann bekommt die Frucht nicht so reif, wird zu früh oder zu spät reif, sie schmeckt nicht, man muss sie wegschmeißen. Die Äpfel sind sauer oder bitter. Diese Baum wurde zur richtigen Zeit gepflanzt und deswegen bringt er seine Frucht zu seiner Zeit, in seiner Saison, zum richtigen Zeitpunkt. Er möchte die Frucht nehmen und genießen, die aus diesem glücklichen Mann herausfließt. Was für eine wunderbare Sache. Nicht nur irgendein Baum, sondern ein Baum, der dem es gut geht und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Das ist auch eine große Metapher, die hier benutzt wird. Ich möchte, dass ihr es auf diese Weise hört, dass der heilige Mann glücklich ist, weil er einen Gott hat, der ein Ziel hat für ihn, der einen Plan hat für ihn, der sich um ihn kümmert, der souverän ist, der in jedem Teil seines Lebens alle diese Dinge bringt zu seinem Guten, dass er darin wächst, dass er ein Segen wird für andere. Wie ein Baum, der Äste hat, um Schatten zu geben und der Früchte gibt, um die, die Hunger haben, zu ernähren. Und außerdem hat der heilige Mann, der gesegnete Mann, einen Gott, der ihm Wasser gibt zur rechten Zeit, der immer dann, wenn es einem schlecht geht, sich um einen kümmert. Auch wenn man sich vielleicht manchmal wundert, wo es bleibt, er ist zur rechten Zeit dort. Wenn du Lust hast, wird er dir zu trinken geben. Der Gott, der glückselige Mann, dessen Gott kümmert sich um ihn. Er pflanzt ihn an Bächen, an Wasserbächen, lebendigen Wasser, dass er in jeder Zeit seine Frucht bringen kann. Und alle Probleme und Sorgen dieses Lebens seine Sicherheit und seine Freude nicht wegnehmen können. Sie können nicht an sein Herz gelangen. Der Wind kann nicht zu stark wehen für den Menschen, der Gott liebt und von ihm ernährt wird. Nichts kann ihn dazu bringen, dass er stirbt oder dass er verwelkt oder dass er nicht seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das ist eine sehr große, ein wunderbares Zeichen davon, ein Zeugnis davon, wie das christliche Leben ist, wie das Leben in Abhängigkeit von dem Gott, der gibt, ist. Der Baum kann nicht dafür sorgen, dass es Winter oder Sommer wird. Der Wind kann nicht für das Wasser sorgen oder sein eigenes Wasser produzieren. Es ist Gott, der es tut. Es ist Gott, der es auch für den Christen tut. Für den Heiligen, für den glücklichen Menschen bleibt all das wahr. Es ist sein Leben wunderbar und süß, in Abhängigkeit von dem Gott, der Liebe gibt im Überfluss. Preis sei Gott. Aber ich habe gesagt, es ist ein Psalm voll von Kontrasten. Und so geht es auch weiter in Vers 4. Nicht so die Gottlosen. Und dann ein weiterer Metapher. Sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Die Spreu, der Spelt, geht leicht weg von dem Korn, von dem Getreide oder von, ja, ob es Weizen oder was anderes ist. Und diese leichten Sachen, die einfach wegfliegen, die ohne Leben sind, die vom Wind weggeweht werden, ohne Hoffnung, dass man irgendwas daraus tun kann, dass es irgendwie noch wertvoll ist. Man kann es nicht anpflanzen und so machen, als ob es eine Frucht ist oder Samen bringt. Es ist sondern einfach Abfall, Müll von der Frucht. Es ist eine harte Aussage, aber es ist die Realität. Die Gottlosen, die haben ein Herz, die gegensätzlich zu Gott sind, die ihn hassen, die ihn verspotten, die sich gegen ihn auflehnen und rebellieren, die dieses Leben nicht genießen, die auch diese Produktivität nicht haben und die Sicherheit nicht haben, sondern die gegen Gott sind. Sie werden durch den leichtesten Wind weggeweht. Wenn wir weitergehen in Vers 5 und 6, dann schließen wir ab mit dem Heiligen, mit der heiligen Zukunft, heiligen Bestimmung. Man könnte einfach nur die Bibel zitieren hier, weil es besonders klar ist, aber ich möchte trotzdem etwas darüber sagen, ich möchte trotzdem reden. Es gibt eine Zukunft, es gibt eine Bestimmung. Es ist ein, trotzdem immer noch als ein Gegensatz zwischen dem, was den Gerechten und den Ungerechten betrifft. Die Gottlosen werden nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wenn ich nur ein bisschen überspringe bis zum Ende von Vers 6, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Es wurde gesagt, dass der lange Weg der Welt immer die Gerechtigkeit am Schluss hervorbringt. Und hier wird es ganz klar gesagt, irgendwann werden die Menschen vor Gott stehen müssen und das Gericht Gottes erleben müssen. Es gibt ein reales Gericht, wo jeder Mann, Frau und Kind, die je gelebt haben und je leben werden und jetzt leben, es ist auf jeden Fall so, dass es kommen wird, dieses Gericht. Der Psalmist glaubt daran, es ist der Tag des Gerichts mit einer Bestimmtheit. Und die Gottlosen werden dort nicht bestehen können. Das durchdringende Auge Gottes wird, das alles weiß, wird dort jeden Sünder bestrafen. Kein gottloser Mann, keine gottlose Frau, kein gottloses Kind wird diesem Gericht bestehen können. Und er sagt weiter, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und im Englischen heißt es, noch werden die Sünder in der Gemeinde der Gerechten sein. Es gibt dort eine Teilung an dem Tag des Gerichts, wo das Volk Gottes nicht als nicht schuldig gesprochen werden. Und die, die Jesus Christus verneinen und verworfen haben, die werden in die äußerste Pein geworfen werden in die Hölle. Das ist das Zeugnis der ganzen Schrift. Und hier in Vers 5 im zweiten Teil ist es ein solches Zeugnis darüber, dass das real ist, dass die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten sind, dass es zwei verschiedene Gruppen geben wird. Und dann noch in Vers 6 am Ende, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Wir alle verdienen den Tod. Aber wenn ihr mir zugehört habt, dann werdet ihr sagen wollen, ja, ich möchte so glücklich sein, aber ich bin nicht immer gerecht. Ich bin manchmal gerecht, manchmal ungerecht. Ich bin vielleicht wie in einem Thermometer, das Quecksilber. Manchmal hoch, manchmal runter, habe verschiedene Temperaturen. Ich habe vielleicht schon oft meinen Grat der Gottlosen gesucht oder bin auf dem Weg der Sünde gegangen oder auf dem Sitz der Spötter gewesen. Ich habe mein Herz geprüft und ich muss euch sagen, wenn ich mein Herz prüfe, dann muss ich sagen, ich bin ein fürchterlicher Sünder und ich verspotte Gott durch das, was ich tue. Ihr hört vielleicht diese Beschreibung und sagt, nein, so, ich erkenne das gar nicht so. Ich habe in trockenen Orten gelebt. Ich habe schon mehrere Zeiten hinter mir, wo ich keine Frucht gebracht habe, wo es vielleicht alles schlimm war. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren, vielleicht lebst du in Sünde und kommst nicht davon los und du sagst, ich bin in einem trockenen und wüsten Land. Ich fühle mich an, als ob meine Knochen tot sind und ich lebe überhaupt nicht am Wasserbecken. Ich fühle mich, vielleicht fühlst du dich verlassen von Gott. Ein Ereignis nach dem anderen, das passiert, wo du Gott nicht erlebst. Vielleicht kannst du dich gar nicht daran erinnern, an die letzte Zeit, wo du Frucht gebracht hast, geistige Frucht. Vielleicht denkst du gar nicht, dass du eine Zypresse oder eine Pinie bist. Das hört sich hier alles ganz schön an, alles wunderbar hier, aber ich fühle dieses Gelingen nicht. Ich fühle Verwelken. Und wenn du Vers 5 und Vers 6 liest, Pastor, dann habe ich Angst davor. Ich bin hier am Zittern in meinem Sitz, weil ihr vielleicht die Verse von dem Psalm 130 auf dem Ohr habt. Wenn du, Herr, auf die Ungerechtigkeiten achtest, Herr, wer wird bestehen? Weil vor seinem Gericht habe ich wenig Hoffnung, habe ich keine Hoffnung. Dann möchte ich dich auf etwas weisen. Der glückselige Mann, dieser am glücklichsten, der am glücklichsten ist, der jeden Tag seines Lebens an seine Lust hat, am Gesetz des Herrn, der nicht schlafen möchte und froh ist, wenn er nicht schläft, weil er nachdenken möchte über Gott, über seinen Gott, der wie ein Baum ist, der gepflanzt ist, der immer am Wasser ist, der seine Frucht bringt, jeden Tag, der nicht einmal für einen kurzen Moment seine Blätter verwelkt, der lebt und existiert und hört. Dieser gesegnete und glücklichste Mann des ersten Verses des Psalms, der ist auch der Sohn des zweiten Psalms. Das zeigt zu Jesus, der immer das getan hat, was Gott wollte. Und wenn wir an ihn glauben und unser Vertrauen auf ihn setzen, der uns Zugang gibt zu all diesen Segnungen, ja, sogar zu Sündern wie mir und wie dir. Einfach nur dadurch, dass wir an ihn glauben. Und wir können diese Sicherheit haben und diese Hoffnung. Und wir können diesen Segen haben, wenn wir ihn kennen. Wir können diese Sicherheit von Vers 6 haben. In dem ersten Teil. Dass der Herr den Weg der Gerechten kennt. Weißt du, was das bedeutet? Das ist die Absprache des Alten Testamentes dafür, dass man eng miteinander den Weg geht, dass man sich nahe ist, so wie ein Ehepartner sich dem anderen nahe fühlt, intim und nah und voll Liebe, eine Nähe. Dieser Vers bedeutet, dass der Herr dich kennt und dass der Herr mit dir auf dem Weg ist, dass du mit ihm gehen kannst. Jesus mit all denen, die er berufen hat, die er erwählt hat, die an ihn glauben, denen vergeben wurde, eine Menge Sünden, die aus der Vergangenheit, aus der Zukunft und der Gegenwart, die heilig und gerecht gesprochen werden und die einmal in dem Gericht, wo die Sünder von den Gerechten getrennt werden, auf der Seite der Gerechten stehen werden können. Die, wo sagen können, dass ich bin in ihm und seine Gerechtigkeit ist mein und wir werden und ich bin versöhnt mit dem Gott des Himmels. Und so, du Gläubiger, wenn du all Kämpfen mit damit kennst, dass du dich nicht glücklich fühlst, dann möchte ich dich auf Jesus hinweisen. In ihm ist alle Freude und Heiligkeit zu finden. Diese unvergängliche, unerschütterbare Sicherheit durch den Glauben an ihn. Wenn du ihn nicht kennst und heute Morgen hier sitzt und sagst, ich möchte all das und sagst, ich will das haben, dann ist es, möchte ich dir sagen, es ist so einfach, einfach zu sagen, Jesus ist mein Retter. Ich möchte mich ihm unterwerfen, möchte ihm vertrauen. Ich möchte in ihm gepflanzt sein. Ich möchte in ihm Frucht bringen. Ich möchte, dass meine Blätter durch ihn nicht verwelken. Ich möchte, dass mir alles gelingt in ihm. Dies könnte der Tag deiner Rettung sein. Einfach zu sagen, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Retter und ich brauche nichts anderes, nichts, niemand anderes, nichts, was ich tun kann. Und all das, was ich bis jetzt versucht habe, ist wertlos in den Augen Gottes, sondern ich habe Jesus und ich möchte an ihn glauben und in ihm mich erfreuen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. O Herr, für all seine Gnade und Gütigkeit, für seine Beispiele, die dieses Bild vor unsere Augen malen von dem Herzen von Jesus. Hilf uns, ihn zu lieben und auf ihn zu vertrauen. Hilf uns, angenommen zu sein von ihm und seine Segnungen zu genießen. Segne uns, wenn wir wieder gehen und auch wenn wir noch hier den Rest vom Gottesdienst dich anbeten. Wir bitten dies im Namen von Jesus. Amen.